Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir haben in der letzten Sendung davon gehört, wie Moses die Israeliten durch die Wüste von der Sinai-Halbinsel geführt hat, bis sie dann beim Berg Sinai angelangt waren. Und da haben wir gehört, wie es zum Bundesschluss gekommen ist. Gott hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Und er hat dem Volk Israel auch verschiedene Gesetze vorgelegt. Das Zentrum dieser Gesetze, das waren und sind die berühmten 10 Gebote. Und dann hat Gott auch noch weitere Gesetze dem Volk Israel vorgelegt und dann auf seine Zustimmung gewartet. Heute wollen wir nun hören, wie es mit dieser Geschichte des Volkes Israel weitergeht. Und da hören wir nun eine Stelle aus dem Buch Exodus, aus dem 24. Kapitel, Vers 3 bis 8. Also Buch Exodus, Kapitel 24, Vers 3 bis 8. Und da hören wir nun, wie Moses kommt und dem Volk alle Worte und Rechtsvorschriften des Herrn vorlegt. Mose kam und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtsvorschriften des Herrn. Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose schrieb alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen stand er zeitlich auf und errichtete am Fuß des Berges einen Altar und 12 Steinmale für die 12 Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer Israels aus. Sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Darauf nahm er die Urkunde des Bundes und verlas sie vor dem Volk. Sie antworteten: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Wir wollen gehorchen. Da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat. Soweit der Text. Das Blut galt im Alten Testament als Zeichen für das Leben und für die Gemeinschaft. Das Blut des Bundes war also ein Zeichen für die lebendige Gemeinschaft zwischen Jahwe und dem Volk Israel. Was uns hier auffällt, ist, dass das Volk einstimmig geantwortet hat: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und dann kommt es noch einmal ganz klar zum Ausdruck, wo es heißt: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Wir wollen gehorchen. Und da spüren wir, wie dieses Volk zunächst davon überzeugt ist, dass dieser Bund der Bund ist, mit dem Gott sie führen will. Und sie waren bereit, auf dieses Bundesangebot einzugehen. Und sie waren bereit, die verschiedenen Gesetze und Gebote, die mit diesem Bund verbunden waren, anzunehmen. Und sie erklärten auch ihre Bereitschaft, diesen Gesetzen und Geboten zu gehorchen. Wir sehen also, dass am Anfang eine feste Überzeugung beim ganzen Volk festzustellen war. Wir wollen diesen Bund, den Gott uns angeboten hat, ernst nehmen. Wir bejahen diesen Bund. Wir wollen das Volk sein, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Doch dann berichtet uns die Heilige Schrift, dass es sehr bald zum Bruch dieses Bundes gekommen ist. Und da wollen wir nun in einem weiteren Kapitel des Buches Exodus lesen. Und da schlagen wir nun das Kapitel 32 auf. Und da fahren wir dann fort mit dem Vers 32, 1 bis 6. Und dann gibt es verschiedene Verse, die Sie hintereinander finden mit ganz kurzen Unterbrechungen. Also, Buch Exodus, Kapitel 32, Vers 1 und dann geht der Text durch bis zum Vers 29. Und da hören wir nun, was da geschehen ist, nachdem dieser Bund geschlossen worden war. Nach dem Bundesschluss war Mose auf den Berg Sinai gestiegen, um dort die Gesetzestafeln Jahwes entgegenzunehmen. Mose hielt sich viele Tage und Nächte auf dem Sinai auf. Und nun hören wir den Text aus dem Alten Testament. Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam, versammelte es sich um Aaron und sagte zu ihm: Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten herausgebracht hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Aaron antwortete: Nehmt euren Frauen, Söhnen und Göttern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er nahm sie von ihnen entgegen, zeichnete mit einem Griffel eine Skizze und goss danach ein Kalb. Da sagten sie: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er vor dem Kalb einen Altar und rief aus: Morgen ist ein Fest zur Ehre des Herrn. Am folgenden Morgen standen sie zeitig auf, brachten Brandopfer dar und führten Tiere für das Heilsopfer herbei. Das Volk setzte sich zum Essen und Trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Soweit der Text. Was war nun dieses goldene Kalb? Das goldene Kalb war ein Abbild des sogenannten Apis-Stieres, den die Israeliten in Ägypten kennengelernt hatten. Der Apis-Stier war in Ägypten als Gott der Kraft und der Fruchtbarkeit verehrt. Aber da nun die Israeliten in der Wüste offensichtlich zu wenig Gold hatten, um einen Apis-Stier nachbilden zu können, kam es schließlich nur zu einem goldenen Kalb. Aber hinter diesem goldenen Kalb stand also ein ägyptischer Götzenkult, der Kult des Apis-Stieres. Und den wollte man nun in der Wüste wieder neu beleben. Und dazu sammelte man nun das Gold von den Frauen, von den Männern, die manchmal auch Ohrringe trugen. Und auf diese Art und Weise kam eine ziemlich große Menge von Gold zusammen und auf diese Art und Weise konnte man dann ein kleines Götzenbild, ein goldenes Kalb gießen. Es ist aber unglaublich zu sehen, wie hier diese Einstellung der Menschen sich so schnell gewandelt hat. Erst vorhin hatten sie versprochen, dass sie den Bund mit Jahwe annehmen wollten. Sie bekannten sich zu diesem Bund, sie versprachen ihre Treue und nun waren sie schon dabei, diesen Bund zu brechen. Und was uns auch unheimlich nachdenklich stimmt, dieser Aaron, den kennen wir ja. Das war ja ein Bruder von Moses und der hatte ihn ja zum Pharao begleitet. Und dieser Aaron macht nun dieses Spiel mit. Das ist unheimlich. Und was uns hier bewusst wird, ist diese Wankelmütigkeit des Volkes. Zuerst verspricht man etwas hoch und heilig. Und dann genügt die Abwesenheit von Moses und schon kippt das ganze Volk um. Und plötzlich beginnt es mit einem Götzenkult, mit der Verehrung von einem goldenen Kalb, mit der Verehrung von einer Statue. An die Stelle des lebendigen Gottes tritt nun ein Götzenkult. Man verehrt an der Stelle Gottes ein Kalb. Liebe Hörerinnen und Hörer, das stimmt einfach nachdenklich. Und auch heute sagen wir noch, der rennt dem goldenen Kalb nach. Das ist eine Redewendung, die aus dem Alten Testament kommt. Und damit wird Folgendes angedeutet, dass die Menschen immer wieder sich auf solche Götzenkulte einlassen. Und nun wollen wir hören, wie Jahwe darauf reagiert. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehre. Ich will aber dich zu einem großen Volk machen. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen und sagte: Warum, Herr, ist dein Zorn gegen dein Volk entbrannt? Du hast es doch mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse gereuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit deinem Eid, bei deinem eigenen Namen zugesichert und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollten es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Böse gereuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Soweit der Text. Was uns hier immer wieder bewegt, ist diese persönliche Beziehung zwischen Gott und Mose. Der unendliche, erhabene Gott geht in menschlicher Weise auf Mose zu. Und Mose darf Gott in menschlicher Weise anrufen. Und hier zeigt es sich, dass dieser Gott nicht ein ferner Gott ist, dass er ein Gott ist, der den Menschen nahe ist und der mit diesem Menschen, mit dem er einen Bund geschlossen hat, auch in einer menschlichen Weise verkehrt. Das ist zunächst so unglaublich. Aber Gott beugt sich zum Menschen herab und spricht den Menschen auf eine menschliche Weise an, weil anders könnte der Mensch ihn auch nie begreifen. Und er tritt gewissermaßen in einen Dialog mit dem Menschen, mit Mose. Und Mose darf ihn bitten, darf ihn bestürmen. Es kommt also hier zu einer bewegenden Szene zwischen Gott und Mensch, zwischen Jahwe und Moses. Das ist etwas ganz Unglaubliches, was hier geschieht. Und nun hören wir, wie es weitergeht. Moses stieg nun mit den steinernen Gesetzestafeln vom Berg hinab. Als er sich dem Tal näherte, traf er auf Josua. Und nun hören wir wieder den Text aus dem Alten Testament. Josua hörte das Lärmen und Schreien des Volkes und sagte zu Mose: Horch, Krieg ist im Lager. Mose antwortete: Nicht Siegesschrei, auch nicht Geschrei nach Niederlage ist das Geschrei, das ich höre. Als Mose dem Lager näher kam und das Kalb und den Tanz sah, entbrannte sein Zorn. Er schleuderte die Tafeln fort und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Dann packte er das Kalb, das sie sich gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte es zu Staub. Und den Staub streute er in Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Soweit der Text. Moses wurde beim Anblick des untreuen Volkes Israel vom heiligen Zorn erfasst und zerschmetterte die steinernen Gesetzestafeln. Er zerstörte mit größter Radikalität das goldene Kalb und gab den Staub in das Wasser, das die Israeliten tranken. Und nun hören wir, wie es weitergeht. Mose trat an das Lagertor und sagte: Wer für den Herrn ist, her zu mir. Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder lege sein Schwert an, zieht durch das Lager von Tor zu Tor. Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Die Leviten taten, was Mose gesagt hatten. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen 3000 Mann. Dieses Strafgericht erscheint uns heutigen Menschen als sehr hart. Aber wir müssen hier ein wenig den Hintergrund betrachten. In der Zeit des Alten Testaments war der Abfall von Gott das größte aller Vergehen. Und deshalb wurde der Abfall von Gott auch mit der härtesten Strafe geahndet. Nach diesem Strafgericht kam es dann zu einer Erneuerung des Bundes zwischen Jahwe und dem Volk Israel. Hier begegnen wir dem Gott des Alten Testaments. Und hier begegnen wir dem Gott, der in einer unheimlich harten Situation, nämlich in dieser Zeit des Zuges durch die Wüste, zu sehr harten Mitteln der Bestrafung greift. Diese Bestrafung ist aus heutiger Sicht schwer verständlich. Aber es macht eines deutlich, dass der Abfall von Gott als das größte Vergehen angesehen wurde. Und auf diese ganz großen Vergehen stand nach der alttestamentlichen Justiz die Todesstrafe. Wir sehen auch immer wieder im Bundesbuch, dass es immer wieder auch Verbrechen gab, die mit der Todesstrafe geahndet wurde. In diesem Zusammenhang müssen wir auch darauf hinweisen, dass es unter den damaligen Umständen nicht möglich war, Menschen zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen. In einer Nomadenkultur gibt es noch keine Gefängnisse. Erst dann, wenn es zum Bau von Städten kommt, beginnt sich die Justiz, die Gerichtsbarkeit zu wandeln und verhängt dann auch Gefängnisstrafen. Aber das war in einer Nomadenkultur nicht möglich. Und von daher war die Todesstrafe eine viel häufigere Strafe, als dann bei den späteren Hochkulturen mit ihren Städten. Das alles müssen wir uns ein wenig vor Augen halten. Es war für die damalige Zeit eine Rechtspraxis, die gang und gäbe war. Und diese Rechtspraxis wurde erst dann später allmählich weiterentwickelt. Und schließlich hat dann Jesus Christus eine ganz andere Kultur und auch ein ganz anderes Verständnis für die Fehler des Menschen gezeigt, indem er ihm immer wieder die Barmherzigkeit Gottes anbietet. Allerdings schließt auch die Gerichtsbarkeit oder die Justiz bei Jesus im Falle einer völligen Verweigerung des Menschen nicht aus, dass der Mensch auch einer ewigen Strafe verfallen kann. Das alles müssen wir ein bisschen sehen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt gehört, wie es nach dem Bundesschluss am Berg Sinai zum Bundesbruch gekommen ist. Wie sich die Israeliten für einen Götzenkult entschieden haben, der sich am Götzenkult des Apisstiers in Ägypten orientierte. Man sammelte das Gold, goss ein goldenes Kalb und das hat man dann anstelle des Apisstiers in Ägypten verehrt. Und nun kommt Moses und erlebt diesen Abfall. Und er zerschmettert die steinernen Tafeln. Und er befiehlt dann die Bestrafung dieser abtrünnigen Israeliten. Und dann kommt es zur Erneuerung des Bundes. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach einem längeren Aufenthalt am Berg Sinai setzten die Israeliten ihre Wanderung fort. Sie zogen vom Sinai nach Nordosten und gelangten in die Wüste Paran. Von dort schickte Mose Kundschafter nach Kanaan, die die Beschaffenheit des Landes und der Städte erkunden sollten. Und nun hören wir einen weiteren Bericht aus dem nächsten Buch. Und da geht es nun ganz konkret um das Buch Numeri. Und da lesen wir nun weiter im Buch Numeri im 13. Kapitel. Also, Altes Testament, Buch Numeri, 13. Kapitel, Vers 1. Und da wollen wir nun verschiedene Verse zusammenfügen, um auf diese Art und Weise einen gerafften Überblick über die wichtigsten Ereignisse zu bekommen. Wir beginnen mit dem Text im Kapitel 13, Vers 1. Der Herr sprach zu Mose: Schick einige Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Väterstamm sollt ihr einen Mann aussenden, und zwar jeweils einen der führenden Männer. Da schickte Mose von der Wüste Paran die Männer aus, wie es der Herr befohlen hatte. Sie alle waren führende Männer unter den Israeliten. Da zogen die Männer hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis Rehob bei Lebohamat. Sie durchzogen zuerst den Negeb und kamen bis Hebron. Von dort kamen sie in das Traubental. Dort schnitten sie eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweit auf einer Stange, dazu auch einige Granatäpfel und Feigen. Soweit der Text. Die Kundschafter stießen also von der Wüste Paran bis in den südlichen Teil des Landes Kanaan vor. Sie durchquerten die Wüste Negeb und gelangten bis zur Stadt Hebron. In Kanaan fanden sie ein sehr fruchtbares Tal, in dem sie große Weinreben fanden. Eine Weinrebe war so groß, dass sie von zwei Männern an einer Stange getragen werden musste. Wir alle kennen solche Bilder von den Kundschaftern. Und da sieht man oft diese zwei Kundschafter, die auf einer Stange eine einzige Traube tragen. Aber das entspricht nicht ganz dem, was in der Heiligen Schrift drinnen steht. Da heißt es nicht, dass sie eine Traube getragen haben, die nur zwei Männer tragen konnten. Das ist für jemanden, der aus Südtirol kommt, ein Ding der Unmöglichkeit. In der Heiligen Schrift heißt es, sie schnitten eine Rebe mit einer Weintraube ab. Und eine Rebe, die kann sehr wohl so groß sein, dass man sie auf einer Stange tragen muss. Und an dieser Rebe hängen dann eine ganze Menge von Trauben. Und nun geht der Text wieder weiter. 40 Tage, nachdem man sie zur Erkundung des Landes ausgeschickt hatte, machten sie sich auf den Rückweg. Sie kamen zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh. Sie berichteten ihnen und der ganzen Gemeinde und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Sie erzählten Mose: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Hier wollen wir mal ganz kurz unterbrechen. Natürlich gibt es keinen Bach und keinen Fluss, in dem Milch und Honig fließen. Aber dort, wo es Milch und Honig gibt, gibt es ein fruchtbares Land. Dort, wo es Milch gibt, gibt es eine Viehwirtschaft. Und dort, wo Honig fließt, dort gibt es Bienen. Und Bienen können nur in einem fruchtbaren Gebiet sammeln. Und das wird heute noch mit dieser wunderbaren Redewendung zum Ausdruck gebracht. Es fließt Milch und Honig. Das ist natürlich nicht so gemeint, dass hier jetzt ein Bach, ein Milchbach daherrinnt und ein Honigfluss daherkommt. Nein, das ist ein Hinweis auf die Fruchtbarkeit des Landes. Doch nun geht es wieder weiter. Das hier sind seine Früchte. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Auch haben wir die Söhne des Landes gesehen. Amalek wohnt im Gebiet des Negeb. Die Hethiter, die Jebusiter und Amoriter wohnen im Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. So weiter Text. Und da gab es nun einen riesigen Aufruhr. Die Menschen waren entsetzt. Auf der einen Seite wird hier berichtet von einem fruchtbaren Land. Aber dann heißt es, dass das Land von einem starken Menschenschlag bewohnt ist und dass da verschiedene Stämme wohnen und dass sie in befestigten Städten leben. Wie soll man ein solches Land erobern? Ein Nomadenvolk fühlt sich hier machtlos gegenüber dieser Überlegenheit einer Zivilisation, die bereits in Städten lebte. Und nun hören wir, wie es weitergeht. Da versuchte Kaleb das Volk, das über Mose aufgebracht war, und sagte, er versuchte zu beruhigen und sagt, wir können trotzdem hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden es bestimmt bezwingen. Die Männer aber, die mit Kaleb zusammen nach Kanaan hinaufgezogen waren, sagten, wir können nichts gegen dieses Volk ausrichten. Es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten, und sagten, das Land, das wir erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Die Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen. Die Anakiter gehören nämlich zu den Riesen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor, und auch ihnen erschienen wir so. Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei, und das Volk weinte die ganze Nacht. Alle Israeliten murrten über Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, werden wir doch in Ägypten oder wenigstens hier in der Wüste gestorben. Warum nur will uns der Herr in jenes Land bringen? Etwa damit wir durch das Schwert umkommen und unsere Frauen und Kinder eine Beute der Feinde werden? Wäre es für uns nicht besser, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, wir wollen einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn am Offenbarungszelt allen Israeliten, und der Herr sprach zu Mose, wie lange verachtet mich dieses Volk noch? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich mitten unter ihnen vollbracht habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und vertreiben. Dich aber will ich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. So weiter Text. Mose flehte nun zum Herrn, dass er das israelitische Volk nicht vernichten solle. Er erinnerte Jahwe daran, dass er selbst von sich gesagt habe, dass er langmütig und reich an Huld sei und die Schuld und den Frevel wegnehme. Und nun geht es im Text wieder weiter. Da sprach der Herr, ich verzeihe ihm, da du mich bittest. Doch so wahr ich lebe und die Herrlichkeit des Herrn das ganze Land erfüllt, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste vollbracht haben und die mich jetzt schon zum 10. Mal auf die Probe gestellt und doch nicht auf mich gehört haben, sie alle werden das Land nicht zu sehen bekommen, das ich ihren Vätern mit einem Eid zugesichert habe. Keiner von denen, die mich verachtet haben, wird es zu sehen bekommen. Hier in der Wüste sollen eure Leichen liegen bleiben, alle ohne Ausnahme. Jeder von euch, der gemustert worden ist, wird sterben. Alle Männer von 20 Jahren und darüber, die über mich gemurrt haben. Keiner von euch wird in das Land kommen, auch wenn ich meine Hand erhoben und geschworen habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, sie würden eine Beute der Feinde werden, sie werde ich in das Land bringen. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Eure Leichen aber werden in dieser Wüste liegen bleiben. Eure Söhne müssen 40 Jahre lang ihr Vieh in der Wüste weiden lassen. Sie haben so lange unter eurer Untreue zu leiden, bis ihr alle tot in der Wüste liegt. Die Männer, die Mose ausgeschickt hatte, um das Land erkunden zu lassen, die dann aber nach ihrer Rückkehr die ganze Gemeinde zum Murren verführt hatten, fielen plötzlich tot zu Boden, vor den Augen des Herrn. Alle, die über das Land falsche Gerüchte verbreitet hatten, nur Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben am Leben. Als einzige von allen, die ausgezogen waren, um das Land zu erkunden. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier begegnen wir wieder einem Bericht, der uns unglaublich nachdenklich stimmt. Wir merkten, wie Gott immer wieder die Menschen führt und wie er ihnen immer wieder eine Möglichkeit gibt, um weiterzugehen. Und auch nach Momenten der Untreue ist Gott immer wieder bereit, diesen Menschen aufzunehmen und diese Menschen zu begleiten und zu führen und zu retten. Aber hier wird uns bewusst, dass es beim auserwählten Volk doch noch um mehr geht. Das auserwählte Volk muss ganz bestimmten höheren Anforderungen entsprechen, damit es seinen Auftrag erfüllen kann. Und hier wird nun deutlich, dass Gott in dieser schwierigen Situation in der Wüste diesem Volk bewusst macht, dass es mit einer solchen Einstellung nicht imstande ist, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Hier geht es nämlich nicht nur um eine Landnahme. Hier geht es nicht nur um ein Land, das noch zu gewinnen ist, sondern hier geht es um einen Auftrag. Und die Menschen und das Volk, das einen Auftrag bekommt von Gott, das muss höheren Ansprüchen gerecht werden als oft andere Menschen. Und da können wir sehen, dass dieses auserwählte Volk der Israeliten vor unglaublich große Prüfungen gestellt wird, im Hinblick auf seine große Sendung. Dieses Volk hat ja eine Sendung, die für die ganze Menschheit gilt. Dieses Volk hat ja eine Botschaft zu verkünden, dieses Volk wird noch den Messias kennenlernen. Und dieser Messias ist für die ganze Geschichte von einer unvorstellbaren Heilsbedeutung. Und da begreifen wir nun, dass dieses Volk mit größeren Prüfungen konfrontiert wird als andere Völker. Und das erleben wir auch immer wieder in unserem Glauben. Es gibt immer wieder Menschen, Gestalten, die eine besondere Aufgabe haben und die dann oft großen Prüfungen unterzogen werden, damit sie dann imstande sind, diese Aufgabe zu erfüllen. Und das wird uns hier in einer unheimlichen Weise bewusst. Dieses Volk muss sich bewähren. Dieses Volk muss vorbereitet werden auf eine unglaublich große Prüfung. Und dass dieses Volk oft aufbegehrt hat, das wird auch verständlich. Aber es muss eben lernen, sich Gott anzuvertrauen, weil Gott mit diesem Volk einen besonderen Plan hat. Und wir können das in einem erweiterten Sinne auch für das christliche Volk sagen. Das christliche Volk hat auch einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist oft unheimlich schwer. Und deswegen wird dieses christliche Volk auch immer wieder gewissen leidvollen Prüfungen unterzogen, damit es dann imstande ist, die Botschaft Jesu zu den Menschen zu bringen. Da lesen wir nun im Buch Numeri weiter, im Kapitel 20, erster Vers. Buch Numeri, Kapitel 20, erster Vers. Im ersten Monat kam die ganze Gemeinde der Israeliten in die Wüste Zin, und das Volk ließ sich in Kadesh nieder. Dort starb Miriam und wurde auch dort begraben. Da die Gemeinde kein Wasser hatte, rotteten sie sich gegen Mose und Aaron zusammen. Das Volk geriet mit Mose in Streit. Sie sagten: Werden wir doch umgekommen wie unsere Brüder, die vor den Augen des Herrn gestorben sind? Warum habt ihr das Volk des Herrn in diese Wüste geführt? Nur damit wir hier zusammen mit unserem Vieh sterben? Wozu habt ihr uns aus Ägypten hierher geführt? Nur um uns an diesen elenden Ort zu bringen, eine Gegend ohne Korn und Feigen, ohne Wein und Granatäpfel? Nicht einmal Trinkwasser gibt es. Mose und Aaron verließen die Versammlung, gingen zum Eingang des Offenbarungszeltes und warfen sich auf ihr Gesicht nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr sprach zu Mose: Nimm deinen Stab. Dann versammelt die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und sagt vor ihren Augen zu dem Felsen, er solle sein Wasser fließen lassen. Auf diese Weise wirst du für sie Wasser aus dem Felsen fließen lassen und ihnen und ihrem Vieh zu trinken geben. Mose holte den Stab von seinem Platz vor dem Herrn, wie der Herr ihm befohlen hatte. Mose und Aaron riefen die Versammlung vor dem Felsen zusammen, und Mose sagte zu ihnen: Hört ihr Meuterer, können wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser fließen lassen? Dann hob er seine Hand hoch und schlug mit seinem Stab zweimal auf den Felsen. Da kam Wasser heraus, viel Wasser, und die Gemeinde und ihr Vieh konnten trinken. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt und mich vor den Augen der Israeliten nicht als den Heiligen bezeugen wolltest, darum werdet ihr dieses Volk nicht in das Land hineinführen, das ich ihm geben will. das ist das Wasser von Meriba. Das bedeutet auf Deutsch Streitwasser. Weil die Israeliten mit dem Herrn gestritten haben und er sich als der Heilige erwiesen hat. Wir haben schon bei der letzten Sendung darauf hingewiesen, dass es in der Wüste manchmal Wasservorkommen gibt, die hinter dünnen Felsenwänden verbunden sind. Und Leute, die die Wüste gut kennen, wissen, wo man hinter Felswänden ein solches Wasservorkommen finden kann. Und wenn man dann mit einem Hammer dagegen schlägt, dann sprudelt Wasser hervor. Um ein solches Vorkommen von Wasser handelt es sich hier auch. Aber weil offensichtlich Mose gezweifelt hatte, und das wird an seiner Frage deutlich, wenn er sagt, hört ihr Meuterer, können wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser fließen lassen? In dieser Frage ist ein gewisser Zweifel zu spüren. Und dieser Zweifel, der wird auch dem Volk vermittelt. Und da greift nun Gott ein und sagt, weil ihr mir nicht geglaubt habt und mich vor den Augen der Israeliten nicht als den Heiligen bezeugen wolltet, darum werdet ihr dieses Volk nicht in das Land hineinführen, das ich ihm geben will. Diese Stelle der Heiligen Schrift macht darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass der Führer eines Volkes ganz auf Gott vertraut und Gott als den Heiligen und Allmächtigen bezeugt. Jahwe hat Mose und Aaron dafür bestraft, dass sie vor dem ganzen Volk zweifelten, ob Gott aus dem Felsen Wasser herausfließen lassen würde. Sie durften deshalb das israelitische Volk nicht in das gelobte Land hineinführen. Das gibt auch wieder sehr zu denken. Aber es macht verständlich, dass der Glaube eines religiösen Führers von einer viel größeren Eindringlichkeit und Überzeugung sein muss, als der Glaube des gewöhnlichen Volkes. Wenn nämlich der Führer, der Priester zweifelt, an was soll sich denn dann das Volk aufrichten? Das wird uns hier durch diese Stelle klar und deutlich vermittelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir lesen gemeinsam diese Texte aus dem Alten Testament. Und zwar nicht, indem wir jetzt hier eine strenge bibelwissenschaftliche Exegese betreiben. das überlassen wir berufeneren Fachleuten, sondern wir lesen hier einfach gemeinsam das Alte Testament und lassen diese Texte auf uns einwirken. Und da spüren wir, wie hier diese Texte, dieses Wort Gottes zum Wort des Lebens wird. Und diese Texte sind so nachdrücklich und stimmen so nachdenklich, dass man immer wieder ganz innerlich betroffen ist. Und dass man spürt, was uns Gott durch das Alte Testament sagen will. Wir alle sind immer wieder aufgerufen, diesen Bund mit Gott einzuhalten. Und wir spüren immer wieder, wie wir wankelmütig sind und dass wir uns wegen verschiedener Götzenbilder immer wieder abbringen lassen von Gott. Das ist die Botschaft. Aber Gott führt uns. Gott begleitet uns. Auch wenn es mal Wüste ist, es gibt dann immer wieder Wasser. Und deswegen wollen wir recht zuversichtlich unseren Weg weitergehen. Auch wenn es da manchmal Wüsten gibt und Steine gibt und Hunger gibt, aber Gott begleitet uns, Gott trägt uns und Gott bringt uns in das gelobte Land. Und in diesem Sinn möchte ich Sie alle sehr, sehr herzlich grüßen und Ihnen alles Gute wünschen und vor allem den Segen Gottes wünschen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.